Da hat der Goliath dann doch die größeren Pranken oder größeren Füße, Fußballschuhe gehabt. Der Erstligist VfB Stuttgart gewinnt das DFB-Pokalfinale 2025 und zumindest ein Berliner freut sich besonders darüber. Bischof Christian Stäblein, guten Morgen und ja, Glückwunsch.
Das stimmt, lieber Herr Wittke, obwohl mir die Bielefelder auch ein wenig leid taten.
Ich habe denen die Daumen gedrückt.
Ja, der Erstligist war am Ende irgendwie kaltschnäuziger und wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn diese eine Riesenchance der Bielefelder, aber ja. Sie haben recht, ich freue mich, weil der Sohn Simon so ein glühender Stuttgart-Fan ist und da ist es schön für ihn. Und da freue ich mich mit, der erste Titel für die Stuttgarter seit langem und sie haben es verdient. Schöner Fußball war das doch dann ja, auch.
Absolut.
Und guten Morgen erstmal.
Guten Morgen. Und die Bielefelder sind trotzdem von ihren Fans gefeiert worden und sie haben auch einen Grund dazu gehabt, denn sie haben sich teuer verkauft. Und bei uns ist jetzt erst Anpfiff. Es kann losgehen.
Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Am Sport kann man immer super erkennen, finde ich, dass das Schicksal in unserem Leben mal auf der einen Seite ist und mal auf der anderen Seite. Mhm. Ich bin mir sicher, die Spieler von Arminia Bielefeld haben genauso kräftig für einen Sieg gebetet, vielleicht sogar noch eindringlicher als die Mann des VfB Stuttgart. Aber geklappt hat es trotzdem nicht mit dem Sieg. Bei solchen Wettkämpfen, Herr Bischof, da geht wohl immer eine Seite leer aus, oder?
Ja, wenn Sie so wollen, ja, aber es ist ja auch nichts, wo das Gebet wirklich sinnvoll ist. Man kann für ein gutes Miteinander beten und auch für ein faires Spiel und auf dem Feld und auf den Tribünen alle gesund bleiben. Und wir sind ja in einer Zeit, in der wir froh sind, wenn große Events friedlich und fröhlich sind.
Absolut.
Wir brauchen das. Also da fällt mir eine Menge ein. Und für Fußballspiele an sich gilt dann irgendwie auch das Augenzwinkern im Blick auf das Gebet, das da vielleicht auch heißen sollte, da halte dich bitte raus, lieber Gott. Aber das sage ich mit einem Augenzwinkern.
Der Fußballgott oder beim Fußballgott gelten nochmal andere Regeln und andere Gesetze. Abseits des Fußballfeldes wird heute auf oder besser an einem anderen Feld gefeiert, nämlich am Roggenfeld an der Kapelle der Versöhnung in Berlin-Mitte. Ja. Dieses Feld ist vor 20 Jahren gepflanzt worden, also ein paar Jahre nach dem Fall der Mauer, an einer Stelle, an der bis 1985 die Versöhnungskirche gestanden hat, bis die dann von der DDR-Führung abgerissen worden ist. 20-jähriges Jubiläum wird gefeiert und heute wird dazu auch eine Ausstellung eröffnet.
So ist es. Und ich finde, da kommt eine ganze Menge zusammen, nicht? Also ein blühendes Roggenfeld im ehemaligen Grenzstreifen als Symbol für den Kreislauf des Lebens, für den Frieden, für die Hoffnung, für die Kraft der Natur. Das alles da an diesem Ort. Und dann, weil Sie das jetzt nochmal gesagt haben, ja, das ist eine Wunde. Da stand eine Kirche, die ist abgerissen worden. Und ja, wenn Sie hingehen, da steht eine ganz tolle Kapelle, die sich wirklich lohnt anzugucken und dann eben die Ausstellung jetzt zu diesem Roggenfeld im ehemaligen Grenzstreifen. Ich meine, wenn man das ausspricht, hat man schon eigentlich alles dabei. Ich bin übrigens, ich habe die Ausstellung noch nicht gesehen, ich bin auch sehr, sehr gespannt darauf. Ich finde, das ist ein wunderbares Zusammenkommen von Kunst, von Ökologie, von Geschichte, von Spiritualität und Politik. Und so ist der Glaube, das alles verbindend öffentlich hier im Grenzstreifen.
Genießen Sie Ihr Frühstücks-Roggenbrot oder Roggenbrötchen. Für mich ist da morgens am Wochenende erst Käse und dann entweder Marmelade oder auch sehr gerne Honig drauf. Aha. Aber das ist eine andere Geschichte. Und Herr Bischof, Sie verraten uns derweil bitte, worum es an diesem heutigen Sonntag geht. Was ist die große Überschrift?
Okay, ich dachte, Sie wüssten es schon, denn mit der Frage nach dem Gebet und dem Fußball waren Sie ja ziemlich nah dran. Rogate heißt der Sonntag. Rogate. Latein, klar, auf Deutsch betet. Und darum geht es auch, um diese, zentrale Tätigkeit von Glaubenden, wobei Tätigkeit klingt ein bisschen komisch, das gebe ich zu. Beten ist ein mit Gott nochmal anders, ganz direkt in Beziehung treten, ihn oder sie ansprechen, im Gebet sein. Das ist ja vielleicht die alltäglichste und zugleich auch spannendste, weil doch irgendwie ja auch ganz ungewöhnliche Sache im Glauben. Viele Religionen kennen das, das ist uralt, die Bibel ist ja auch voll von Gebeten. Beten kommt im Deutschen, übrigens hört man ja schon, kommt von Bitten. Aha. Das wird heute auch an der biblischen Stelle deutlich, die ich gleich lesen werde. Im Jüdischen ist das nochmal anders. Da gibt es viel mehr Worte fürs Beten. Also wenn man zum Beispiel denkt, Halleluja,
ja,
das kommt von dem hebräischen Wort Hallel, das heißt rühmen, preisen, als eigenes Wort für Beten im Grunde. Mhm. Oder das wird auch ganz oft genutzt im Jüdischen, das Wort Tefillah, das heißt Gebet. Mhm. Und das kommt von der Wurzel her vom sich vor Gott richten, aufrichten, auf sich gucken, sich Gott sozusagen gegenüberstellen. Und dann in Beziehung treten.
Ist Beten so etwas wie die wortgewordene oder satzgewordene Hoffnung? Weil man spricht doch meistens etwas aus, was man sich wünscht, was man sich erhofft.
Auch, aber ich denke, Beten ist ein ganzer Kosmos, auch in dem, was es so als Charakter hat. Das Hoffen gehört dazu, das Danken gehört dazu, das Empfangen eben, das Danken für das, was ich bekommen habe, das Bitten, das Klagen. Ich würde sagen, alle Möglichkeiten der Beziehung, das Hoffen ist darin auch ganz stark, ja.
Dann hoffe ich jetzt mal, also bete ich jetzt mal, klingt mir dann, würde mir jetzt doch zu dramatisch klingen, dann hoffe ich jetzt mal, dass wir jetzt wieder eine interessante Bibelstelle von Ihnen geboten bekommen, Herr Bischof. Wo steht sie denn?
Ja, die steht heute im Lukas-Evangelium. Also wie gesagt, man könnte jetzt auch eines der vielen Gebete nehmen, was wir in der Bibel haben. Die Psalmen sind ja alle irgendwie auch Gebete. Aber jetzt haben wir heute eine Stelle, da redet Jesus übers Beten. Mhm. Übers Beten und übers Bitten. Und das ist bei Lukas, also Neues Testament, Evangelium nach Lukas, Jesus zum Beten. Es sind im Grunde drei Abschnitte, die jetzt gleich kommen. Ich lese sie trotzdem, dauert dann einen Moment. Mhm. Und es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, gib uns unser täglich Brot, Tag für Tag, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen, wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch? Und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange. Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten.
Da war ja jetzt so, wie soll ich sagen, die Hälfte oder Anfang vom Vater Unser drin.
Ja.
Irgendwie so habe ich rausgehört. Ich dachte, das geht noch weiter,
ja,
aber das war nur die erste Hälfte. Mhm. Und dann ist auch gleich ein Beispiel gekommen mit dem Menschen, der nach Brot gefragt wird. Ja. Und da ist mir am meisten hängen geblieben.
Ja.
So, also beim Beten darf man auch drängen oder drängeln oder nerven oder so? Also
ja, absolut.
Darf man den lieben Gott nerven?
Ja, also man darf ihm in den Ohren liegen und so verstehe ich die Geschichte auch. Und man darf auch immer und immer und immer wieder in den Ohren liegen. Ich finde diese Geschichte so großartig, weil wir intuitiv würden wir immer erstmal sagen, umgekehrt. Ja, also nicht wegen des Drängelns, aber weil er irgendwie ein Freund ist, würden wir was geben. Aber wenn man dann so ein bisschen Lebenserfahrung, ich meine, Sie kennen das ja auch von mit den Kindern, also so irgendwann ist man einfach nur noch verzweifelt und gibt deshalb. Da ist dann vielleicht auch sozusagen alles andere gar nicht mehr da. So ist das mit Gott. Vielleicht, das kommt ja dann auch immer wieder durch, dass davon die Rede ist, dass wir ihn Vater oder im Hebräischen heißt das Abba, also im Grunde Papa. Also er ist eben wie Vater und Mutter für uns und so ist auch das Näheverhältnis und so ist aber auch das, was ja eben auch nur oft Kinder dürfen, wirklich drängen, 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 nerven, nerven, nerven. Und das ist, jetzt nehme ich das mal auf uns heute, und das ist und das wäre doch so wichtig, dass wir im Blick auf Frieden nerven und drängeln und nicht aufhören und darauf setzen, dass etwas passiert. Denn Beten löst ja auch immer was bei uns selber aus. Geht ja auch darum, dass es uns dann dabei verwandelt. Und wenn wir jemandem in den Ohren liegen und um Frieden bitten, dann wird das auch uns verwandeln und es wird drängender und drängender sein an der Stelle. Ich will sagen, da steckt dann jetzt, wir sind ja sofort in allem Möglichen übers Beten, da steckt ja auch etwas gewissermaßen im Hintergrund drin als Subbotschaft, die mir ganz wichtig ist. Gott ist nicht irgendein unverrückbares Schicksal und das läuft sowieso alles so ab, ob du da jetzt redest oder bittest oder machst oder tust oder drängst oder in Beziehung gehst oder nicht, ist am Ende auch wurscht, sage ich mal, sondern das ist eben ein Gott, der sich berühren lässt, der hört, der antwortet, dem du in den Ohren liegen kannst und der dann mitgeht. Und jetzt kommt, ich sehe schon ihr Gesicht, jetzt kommt die andere Frage.
Ich habe noch eine Frage auf den Lippen.
Ist das dann so ein Automatismus? Muss man nur kräftig genug drängen und dann tut das schon? Das ist eine ganz tiefe theologische Frage letztlich.
Da kommen wir auch zum Punkt. Ich meine, wir reden jetzt auch so über das Beten nach dem Motto so, ja, nicht? Also alle beten ja und immer wieder und jeden Tag und jeden Morgen und so. Und ich glaube, ist wahrscheinlich nicht so. Auf der anderen Seite, heißt es ja auch nicht, bittet und ihr werdet empfangen, suchet und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan. Das klingt ja tatsächlich wie so ein Automatismus und wir wissen irgendwie alle, also ich habe schon manchmal zumindest mir sehr den Lottogewinn erhofft. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür jetzt gebetet habe, aber hat nicht geklappt bisher. Also Sie wissen, was ich meine, ne? Ja,
also
dieser Automatismus, es wirkt schon so wie, ach, eigentlich müsste es doch. Und sehr häufig ist es ja doch nicht der Fall. Also was nützt denn Beten?
Also erstmal, Gott hört uns. Was das mit der Gebetserhörung ist und dass das dann oft auch anders kommt, als wir erbeten haben. Und dass es dann auch wieder darum gehen kann, dass ich im Gebet das aber so annehmen kann, wie das kommt. Das ist das eine. Ich
bin im Gebet so annehmen kann, wie das kommt. Mhm. Okay.
Und dass mich das Beten genau dafür auch offen macht, das zu empfangen, was mir Gott eben schenkt. Und manchmal begreife ich es aber auch nicht, was zu diesem Leben dazugehört und kann darüber nur klagen, aber dann eben auch mit ihm in Beziehung treten. Ich will nur sagen, ich bin ganz bei Ihnen bei dieser Stelle mit dem Drängen und in den Ohren liegen. Und wenn er schon nicht wegen des Freundes, dann wegen des unverschämten Drängens und so. Ich finde die Geschichte großartig und trotzdem, da muss man aufpassen, dass nicht das Missverständnis entsteht, wenn ich nur genug bete, dann kommt auch, worum ich bitte. Und wenn es nicht kommt, habe ich nicht genug gebeten. Dann wird nämlich aus dem Gebet ein, wir sagen, frommes Werk, das ich irgendwie verrichten muss und an dem ich dann hinterher, wenn es eintritt oder nicht eintritt, ablesen kann, ob ich gut gebetet habe oder nicht. Das wäre ein völliges Missverständnis von dieser Stelle. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, denn dass das ein berührbarer, ein mitbewegender Gott ist und nicht nur irgendwie ein Schicksal, was einfach immer schon feststeht. Das ist die eine Botschaft daran, aber dass er kein Gebetsautomat ist, wo ich sozusagen wie so früher am Zigarettenautomat irgendwie ein Geldstück einwerfe und dann kommt das da unten raus. Das ist auch ganz wichtig. Insofern ist dieses mit dem Klopfet an, so wird euch aufgetan, etwas, wovon ich eher sagen würde, ja, das ist der Wunsch in unserem Leben und die tiefe Bitte, dass, ich sag mal, die normalmenschlichsten Dinge funktionieren, dass da, wo man anklopft, auch aufgetan, aufgemacht und aufgetan wird. Aber es macht eben auch unser Leben aus, auch unser Leben mit Gott, dass diese Beziehung immer wieder gestört ist und dass wir oft auch gar nicht wissen, was wir beten sollen. Deswegen fängt diese Stelle ja heute damit an, dass die Jünger Jesus erstmal fragen, was sollen wir denn eigentlich beten? Wir wissen auch oft gar nicht, was wir sagen sollen. Also weil sie das ja auch gefragt haben, wie ist das, wer betet eigentlich? Und Wer sagt denn, naja, das ist doch eigentlich nur ein Selbstgespräch, das habe ich mir schon lange abgewöhnt. Mhm. Und dann kommen diese großartigen Worte, Sie haben gesagt, die erste Hälfte von dem, was wir das Vaterunser nennen, wo ein paar Dinge gesagt werden, was wir immer beten können, auch wenn wir gerade keine Worte haben. Mhm.
Ich glaube auch durch den Dreiklang ist bei mir eben hängen geblieben, was ich vorhin schon gesagt habe, das Beten irgendwie, da geht es ums Wünschen und da geht es um die Hoffnung. Aber Sie sagten ja auch, eben auch Klagen kann eben Beten sein.
Na und am Ende verwandelt es mich auch. Und das ist das Spannende am Beten, dass auch wenn ich erstmal den Eindruck habe, und oft ist das ja auch so, dass nicht erfüllt wird, worüber ich gesprochen und worum ich gebeten habe, dass die Welt trotzdem eine andere wird. In mir, aber auch für die ich bitte.
Wenn wir heute schon so viel über das Beten gesprochen haben, dann haben wir jetzt wieder die Gelegenheit, genau das auszuprobieren. Also Gründe und Anlässe zum Beten gibt es ja auch gerade mehr als genug. Und je konkreter wir an eine Person oder Personengruppe dabei denken, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gebet ankommt, der Wunsch in Erfüllung geht. Also stelle ich mir das zumindest vor, aber vielleicht ist es auch ganz anders. Aber ich bin mir sicher, dass es funktioniert.
Gott, wir danken dir, dass wir mit dir sprechen können, dass du uns hörst. Das tut gut. Wir bitten dich, dass wir dich nicht aus dem Blick verlieren, unseren Nächsten nicht aus dem Blick verlieren, dass du unseren Blick immer neu justierst, ausrichtest auf das, was unser Leben ausmacht. Wir rühmen dich, Gott, mit allem, was in uns ist, Seele, Atem. Wir rühmen und preisen dich für die Schönheit der Welt. Ja, wir loben und rühmen. Und Gott, wir klagen dir auch. Das Elend, das Menschen antun, die Kriege, das Morden. Mach ein Ende damit und zeig uns den Weg daraus. Das bitten wir. Gott, wir suchen dich in aller Sehnsucht nach Leben, die in uns wohnt, in aller Sehnsucht nach Lebendigkeit. Und Gott, wir stehen vor dir, oft leer und ohne Worte. Wir sind so froh, dass du in uns sprichst, uns Worte gibst. Was ist, das haben wir empfangen. Dank sei dir. Wir befehlen dir unser Leben, dass du es hältst. Und wenn es zu Ende geht, dass du da bist.
Amen. Ist es nicht ein Segen, dass wir uns heute Morgen so ganz entspannt über Fußball im Olympiastadion und Roggenfelder vor der Kapelle der Versöhnung unterhalten können? Wir haben es gerade in der Fürbitte uns auch nochmal klar gemacht. In anderen Teilen der Welt herrschen erbitterter Krieg, Gewalt und menschliches Leid. Wir können, oder doch zumindest die meisten Menschen bei uns, behaupte ich jetzt mal, können zuversichtlich und voller Hoffnung nach vorne schauen. Was für ein Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Kommende Woche, da sehen wir uns, Herr Bischof, schon am Donnerstag wieder. Kleiner Spoiler, ja. Dann ist Himmelfahrt, ja. Der Feiertag mit dem bildhaftesten Titel überhaupt. Ja. Da kann man sich sofort etwas drunter vorstellen. Denkt an Superman oder Tom Cruise im neuen Mission Impossible Actionfilm, wie er am Doppeldeckerflugzeug hängt. Nicht wahr? Das sind doch genau die Bilder, die auch Ihnen durch den Kopf gehen, Herr Bischof. Bei Himmelfahrt, oder?
Bei Himmelfahrt Mission Impossible. Da muss ich jetzt erstmal einen Moment nachdenken. Ich bin nicht so der... Das ist ja so eine ganze Reihe, glaube ich,
ja.
Action-Blockbuster.
Achter Teil ist es jetzt
bei
schon.
Bei Hängen am Flugzeug denke ich eher an die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Das ist, glaube ich, ein uralter Film über das Fliegen. Aber Sie spielen ja darauf an, wie soll ich mir das vorstellen mit der Himmelfahrt? Ja, ist natürlich eine sehr dramatische, bildhafte Vorstellung, wie Jesus in den Himmel gekommen ist. Mission Impossible ist eigentlich eine tolle Idee, ist ja auch ein sehr doppeldeutiger Titel. Ne? Also in den Himmel kommen, Mission Impossible. Ich finde, das bereitet uns gut auf nächsten Donnerstag vor. Da haben wir auch noch was zu denken. Danke.
Eine Mission, die eigentlich nicht funktionieren kann, aber doch zumindest in den Filmen ja dann immer wieder funktioniert.
Ja, bei Himmelfahrt auch. So viel kann ich verraten.
Es funktioniert. Okay.
Ja.
Ich komme darauf zurück.
Das
am kommenden Donnerstag. Kommen Sie bis dahin gut durch die anstehende Woche.
Ja, eine gesegnete Woche, eine Maiwoche bis Donnerstag.